Gott, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allein Weisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Hör deine Predigt über Markus 11, die Verse 1 bis 11. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an eine Tür draußen am Weg und banden's los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen's zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna! Gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn! Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt! Hosianna in der Höhe! Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ja, die beiden größten christlichen Feste, die wir im Kirchenjahr begehen, werden von einem Ereignis ganz besonders umrahmt. Sowohl am Beginn der Adventszeit und damit vor dem Weihnachtsfest, als auch zu Beginn der Karwoche und dem kommenden Osterfest betrachtet die Christenheit den Einzug Jesu in Jerusalem. Für den ersten Sonntag im Advent und den heutigen Palmsonntag ist dieses Ereignis der Inhalt der Evangeliumslesung. Zu beiden Zeiten erklingt also der Ruf: Siehe, dein König kommt zu dir. Aber noch ein anderer Ruf erfüllte diesen Einzug Jesu. Es war der Ruf um königlichen Beistand, der Ruf um Schutz und Hilfe durch den neuen König. Dieser Ruf wurde mit nur einem Wort laut: Hosianna. Dieses eine hebräische Wort vereint zugleich das Lob Gottes und das Flehen um Gottes Beistand miteinander. Und auch wir stimmen das Hosianna an, vor allem in den Liedern, die wir in der Adventszeit singen: Hosianna, Davids Sohn, und viele mehr. Kirchenjahreszeitlich gehört dieser Ruf aber doch eher zum heutigen Sonntag, dem Palmsonntag. Denn hier erscholl er aus vielen Mündern zum Lob des kommenden Herrn, der auf einem Esel die Stadt Jerusalem erreichte und der von vielen Menschen als der kommende König empfangen wurde. Und mit diesen Menschen wollen wir heute das Hosianna anstimmen. Doch wollen wir uns auch genau anschauen, welche Erwartungen wir mit diesem Ruf verbinden. Immerhin erklingt dieser Ruf nur eine knappe Woche vor der Kreuzigung Jesu. Und am Karfreitag sehen wir dann unseren König, wie er mit einer Dornenkrone auf dem Kopf die Stadt verlässt und zum Gespott vieler Menschen wird. Menschen, die sich in ihren Erwartungen getäuscht sahen. Zwei dieser Erwartungen klangen schon damals in den Rufen der Menschen an, die aber wollen wir heute genauer betrachten, damit wir selbst im Blick auf unseren König vor Enttäuschungen bewahrt bleiben. Also, Hosianna, gelobt sei der da kommt und gelobt sei was da kommt. Hosianna, gelobt sei der da kommt. In der vergangenen Woche gab es für viele Anhänger des englischen Königshauses etwas zu sehen. König Charles III. Besuchte mit seiner Frau Berlin und Hamburg und hielt eine Rede im Deutschen Bundestag. Viele Menschen haben ihm zugejubelt. Doch dieser Jubel in Berlin wird noch nichts gewesen sein gegenüber dem, was dann am 6. Mai 2023 in London los sein wird. Dann hat wahrscheinlich jeder Royalist, jeder Fan des britischen Königshauses einen Termin vor dem Fernseher, wenn er nicht sogar selbst vor Ort sein kann. Am 6. Mai wird König Charles III. Vom Erzbischof von Canterbury in der Westminster Abbey zum neuen König über England gekrönt werden. Viele Menschen werden an diesem Tag auf den Beinen sein. An den Straßenrändern werden sie ihm zujubeln und vor dem Palast werden sie darauf warten, einen Blick auf den König erhaschen zu können. Wenn heute ein König in die Stadt kommt oder ein neuer König gekrönt wird und er dann durch die Straßen zieht, um sich huldigen zu lassen, dann ist das gewiss ein beeindruckender Moment und ein Zeichen von gelebter Tradition, die ein Land noch hat. Aber ein König ist in seiner Bedeutung heute bei weitem weniger wichtig als etwa in den Zeiten, in denen Jesus sichtbar auf unserer Erde lebte. Wenn damals ein neuer Herrscher den Thron bestieg, dann waren da viele Hoffnungen, aber auch viele Ängste mit diesem Ereignis verbunden. Denn was wird der neue König von seinen Untertanen fordern? Und was wird er ihnen an Vorteilen bringen? Wird er ein starker Herrscher, der sein Volk und Land beschützen kann? Wird er Recht und Ordnung im Land fördern? Oder wird er ein Gewaltherrscher, ein Despot, der das eigene Volk verachtet? Ja, damals hing viel an der jeweiligen Person, die zum König gekrönt wurde. Hosianna, gelobt sei der da kommt. Die Menschen, die damals Jesus zugejubelt hatten, taten das nicht aus Fans einer Tradition, nein, für sie ging es in diesen Tagen um ihr ganz persönliches und alltägliches Leben. Und so sprachen aus ihren Jubelrufen die ganzen Hoffnungen, die sie mit Jesus verbanden. Hoffnungen, die sie auf einen König setzten, der über ihr Leben Verantwortung übernahm. Normalerweise wurden in jenen Tagen Herrscher in Jerusalem nur dann unter Jubel empfangen, wenn es für diesen Jubel genügend Geld gab oder wenn es ausreichend Leute gab, die sich mit ihrem Jubel beim Herrscher anbiedern wollten. Als aber Jesus in die Stadt kam, da war der Jubel vieler Menschen echt. Nicht alle, aber viele Menschen waren voller Hoffnung, dass eben dieser Jesus der Richtige sein würde. Ja, er musste es doch sein, auf den schon so viele Generationen gewartet haben. Hosianna, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn. Doch warum begannen die Menschen nun gerade bei Jesus das Hosianna anzustimmen? Zum einen ganz bestimmt deshalb, weil er kurz zuvor in Bethanien den Lazarus aus dem Grab zurück ins Leben gerufen hatte. Dieses Wunder hatte sich in Jerusalem herumgesprochen. Aber auch so war Jesus schon bekannt für seine vielen Zeichen und seine beeindruckenden Worte. Er predigte den Menschen ganz anders als die Schriftgelehrten und er tat Dinge, die sonst kein Mensch vollbringen konnte. Und nun ritt er auch noch auf einem Esel in die Stadt, genauso wie das der Prophet Zacharja vorhergesagt hatte. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ja, all das, was Jesus gesagt und getan hatte, um sich selbst als der kommende König zu offenbaren, hatte bei vielen Menschen seinen Zweck erreicht. Sie haben Jesus als messianischen König, als den Nachkommen Davids erkannt und ihn mit lautem Jubel begrüßt. Und ihr Lob kam sicher auch von Herzen. Aber der Ruf verstummte sehr schnell, als Jesus dann anders handelte und anders redete, als es sich die Menschen in ihrem Herzen vorgestellt und gewünscht haben. Man könnte sich fragen, woher der Unterschied zwischen Erwartung und Erfüllung kam. Hatte Jesus etwa falsche Versprechungen gemacht? Nein, das hatte er nicht. Jesus hat niemandem versprochen, dass er die politische Macht an sich reißen wollte. Im Gegenteil, Immer wenn die Menschen das von ihm erwartet haben, zog er sich von ihnen zurück. Denken wir nur an die Speisung der 5000. Da wollte man ihn zum Brotkönig machen, er aber ging weg auf einen Berg, um zu beten. Ja, es lag nicht an Jesus, dass viele Erwartungen an ihn nicht in Erfüllung gingen. Es lag wohl eher an den Hoffnungen und Wünschen, die in vielen Herzen die Erwartungen an Jesus prägten. Und damit sind wir dann auch in unserer Zeit angekommen. Denn was damals passierte, das passiert bis heute. Natürlich ist uns Menschen das am nächsten, was wir heute vor Augen haben. Da ist unsere Arbeit mit all ihren Herausforderungen, da sind unsere Familien mit ihren Freuden und ihren Problemen. Auch unsere Herzen werden von den Fragen bewegt, die sich um unsere Welt, um unsere alltägliche kleine Erde drehen, um Krieg und Frieden, um Klima und Klimaschutz, um Inflation und Steuern und was es nicht alles gibt. Das ist uns vor Augen. Und da wünschen wir uns auch Klarheit und Führung. Solche Erwartungen haben leider auch dazu geführt, dass die Kirche dann auch angefangen hat, diesen Erwartungen nach dem Mund zu reden. Auf einmal waren Soziales und Politisches die Inhalte der Verkündigung. Und Jesus? Er durfte noch als frommer Stichwortgeber mit seinem Wort dazugehören. Aber so funktioniert das nicht. Das, was wir eigentlich und als erstes von Jesus erwarten sollen, das ist etwas ganz anderes. Hosianna, gelobt sei der, da kommt. Wozu Jesus gekommen ist und wozu er auch zu uns kommt, das hat er eigentlich sehr deutlich gesagt. Denken wir nur an den Wochenspruch der vergangenen Woche. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Also ein ganz anderer König ist Jesus. Einer, der seinem Volk dient und der sogar sein Leben für das Volk opfert. Warum aber ist dieses Opfer nötig? Jesus sagt weiter, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das Herz unseres Königs war und ist angefüllt von der Liebe zu uns verlorenen Sündern. Unsere Schuld vor Gott, die uns verdammt und die uns mit der Hölle droht, die ist unsere eigentliche Not. Das ist die größte Sorge, die auch uns eigentlich erfüllen müsste. Das Leben hier dauert nur eine kurze Zeit und sei es nach menschlichen Maßstäben noch so lang und noch so erfüllt, am Ende steht immer der Tod. Und danach aber folgt das Gericht. Und dann stehen wir vor Gottes Richterstuhl. Wie wollen wir dann bestehen? Hier gibt es nur einen, der uns helfen kann und der auch helfen will. Der Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben zu einer Erlösung für viele gebe. Ja, dieser eine ist Christus, der Sohn Gottes, der zu uns gekommen ist im Namen des Herrn. Und wenn wir heute Jesus als unseren Herrn und König anrufen und ihm unser Hosianna singen, dann lasst uns auch als erstes von ihm das erwarten, dass er uns nämlich hilft von unseren Sünden. Wenn das unsere Erwartung und unsere Hoffnung in ihn ist, die wir auf ihn setzen, dann werden wir ihm auch dann folgen, wenn er eine Dornenkrone trägt. Dann werden wir ihn auch dann noch dankbar loben und danken, wenn er nur noch Hohn und Spott erfährt. Kehren wir zurück zum Bericht unserer Predigtverse. Da waren es ja zwei Erwartungen, denen die Menschen Ausdruck verliehen. Sie riefen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt. Und sie riefen, gelobt sei, was da kommt. Die Vorstellungen der Menschen waren damals sehr genau. Sie wünschten sich ein neues Reich unter der Führung ihres eigenen Königs. Dabei sollte das Reich gar nicht zu neu sein, sondern eigentlich eine Wiedererweckung. Die Menschen riefen, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Ja, wie zu Davids Zeiten sollte das Reich Israel wieder erstehen und noch viel herrlicher werden. Und dieses Reich sollte vom Sohn Davids, also von Jesus, regiert werden. Ja, es gab die Menschen, und es waren in diesen Stunden auch nicht wenige, die sich genau das wünschten und die auch bereit waren, Jesus bedingungslos zu folgen, wenn er nur ihre Hoffnungen bedient hätte. Was aber tat Jesus, als er auf seinem Esel nach Jerusalem kam? Wohin ging er? Nun, er ging nicht etwa zum Palast des hohen Priesters Pilatus oder des hohen Priesters, nein. Jesus ging nicht zu den Vertretern weltlicher Macht, um bei ihnen seine Krone einzufordern. Er ging nicht zu ihnen, um sich zum König über Israel krönen zu lassen. Jesus ging vielmehr in den Tempel. Er ging in den Tempel und besah ringsum alles, wie es in unseren Versen heißt. Er ging gleichsam in die Kirche statt in den Palast. Das aber sollte auch uns immer wieder zu denken geben, wenn wir unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen an denjenigen formulieren, der da kommt im Namen des Herrn. Denn Jesus will kein Reich nach altem Vorbild neu errichten. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er wenige Tage später zu Pontius Pilatus. Das Reich, das er uns bringt, ist hier auf Erden ein geistliches Reich. Ein Reich, das wir eben nicht auf irdischen Thronen oder in Parlamentsgebäuden suchen dürfen. Das Reich, das da kommt, das finden wir dort nicht. Das Reich unseres Königs, das finden wir in seiner Kirche. Damit ist nicht das Gebäude gemeint, auch nicht eine bestimmte Konfession, sondern die Gemeinde der Heiligen, die wir miteinander glauben und bekennen. Und diese Gemeinde ist heute der Tempel, in dem wir Jesus als unseren König finden. Hier in seiner Kirche regiert der Herr auf seine ganz besondere Weise. Dankbar darf der sein, der sich die Worte des Paulus gesagt sein lassen kann: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Reich unseres Herrn, es erbaut sich auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und das ist wichtig, denn nur dann, wenn wir selbst bei den Worten der Apostel und Propheten bleiben, werden wir auch vor Enttäuschungen mit unserem König bewahrt. Das Wort unseres Gottes, das er durch seine Diener aufschreiben ließ und das er uns bis heute predigen lässt, das zeigt uns, was wir erwarten dürfen. Das bewahrt uns aber auch in der Nachfolge und im rettenden Glauben. Und so wird unser Lob und unser Dank auch dann Bestand haben können, wenn Jesus Dinge tut und zulässt, die vom Rest der Welt nicht mehr verstanden werden. Ja, wie kann Gott das nur zulassen, fragt sie und wendet sich ab. Die Tragik unserer Predigtverse liegt ja auch darin, dass die Menschen zwar laut jubelten, als Jesus die Stadt betrat, aber sie haben ihn nicht verstanden. Und so war der Jubel auch schon wieder verstummt, als Jesus am Abend die Stadt verließ und das Eselfüllen wieder zu seinem Besitzer kam. Viele fragten sich da, was denn nun aus ihrem Reich werden soll. Doch das Reich unseres Königs hat eben nicht die Ziele, die Menschen in dieser Welt haben, und es erfüllt auch nicht die Hoffnungen, die den natürlichen Menschen in dieser Welt erfüllen. Und weil das so ist, darum darf die christliche Verkündigung auch bis heute nicht der Welt nach dem Mund reden, sondern muss den Herrn und Heiland Jesus Christus als den wahren König verkünden, der er ist. Sie hat ihn als Retter von Sünde, Tod und Teufel zu verkünden, aber auch als den König, der von den Toten auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist und dem nun alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehört. Ja, in dieser Passionszeit, die mit der heute beginnenden Karwoche ihren Höhepunkt erlebt, sehen wir unseren König vor allem mit einer Dornenkrone auf dem Kopf. Doch spätestens am Ostersonntag triumphiert das Evangelium unseres Herrn über allen Zweifel und allen Irrtum. Umso mehr lasst uns darum das Hosianna anstimmen. Denn gelobt sei der Herr, der da kommt. Und gelobt sei das Reich, zu dem wir nun in Ewigkeit gehören dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.